ein ganz wichtiger Punkt, das sollte nicht nur für Führungskräfte passieren, sondern das gilt tatsächlich für jeden. Jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin hat irgendwo Wissensbestände, die nur diese Person hat.
Wenn Wissen in Rente geht. Wie lässt sich Wissen sichern, wenn Menschen gehen und ihr Wissen und ihre Erfahrungen mitzunehmen drohen? Eine Frage, die uns überall in der Berufswelt beschäftigt und mit der wir uns heute mal ein bisschen genauer beschäftigen wollen. Ich bin Naima Wagner aus dem Team der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des DFF und ich spreche heute mit meiner Kollegin Deborah Klassen. Hallo.
Hallo.
Schön, dass du wieder da bist. Du arbeitest im Textarchiv des DFF und du hast deine Masterarbeit geschrieben über Methoden der Wissenssicherung in wissenschaftlichen Bibliotheken. Im Studiengang Bibliotheks- und Informationswissenschaft an der Technischen Hochschule Köln und gemeinsam mit Simon Tretter, der an der Uni Bibliothek in Trier tätig ist. Hol uns erstmal ab, was ist denn überhaupt Wissensmanagement?
Wissensmanagement bezeichnet erstmal die Beschäftigung und, naja, das Management von Wissen ganz im Allgemeinen. Da geht es sowohl darum, zu identifizieren, was Wissen ist, darum es zu sichern, worum es dann auch in unserer Arbeit ging, aber auch darum, was mache ich eigentlich damit? Also wie verteile ich das in einem Unternehmen? Wie arbeite ich eigentlich damit? Und das ist besonders relevant für jede Form von Unternehmen, die eher weniger Sachen herstellt, sondern tatsächlich mehr damit arbeitet, dass die Mitarbeiter Dinge wissen und irgendwas damit tun. Wie zum Beispiel bei uns.
Mhm. Und warum braucht man gutes Wissensmanagement?
Wir haben in Deutschland das ganz große Problem, dass momentan sehr viele Menschen sich dem Rentenalter nähern. Wir gehen davon aus, so bis 2030 werden das im öffentlichen Dienst ungefähr ein Drittel der Mitarbeiter sein, bis 2035 in der gesamtdeutschen Bevölkerung dann so ungefähr insgesamt ein Viertel. Und diese Leute werden zum einen nicht alle ersetzt werden können am Ende. Selbst wenn sie das können, ist aber trotzdem klar, die nehmen ihr ganzes Wissen mit, die nehmen ihre Erfahrung mit. Und das ist dann einfach weg, wenn wir das nicht sichern. Wenn wir damit nicht arbeiten, dann ist das unwiederbringlich verloren und dann stehen alle anderen vor einem ganz großen Problem. Und dazu kommt, dieses Drittel oder dieses Viertel ist ja nicht alles, sondern jedes Unternehmen hat einfach auch so Leute, die irgendwann gehen, die kündigen, die in Elternzeit gehen. Menschen können sterben und damit muss man irgendwie umgehen, dem muss man präventiv begegnen. Und da ist eine Wissenssicherung dann ganz hilfreich.
Ja, im ersten Schritt müssen wir Wissen vielleicht erstmal definieren. Was bedeutet denn überhaupt Wissen?
Das ist etwas schwieriger, als wir das so im allgemeinen Sprachgebrauch haben. Wir müssen unterscheiden zwischen vier verschiedenen Begriffen, wovon drei aber besonders relevant sind. Das ist zum einen der Begriff der Daten, zum anderen die Informationen und dann der Begriff des Wissens an sich. Die Kompetenzen können wir erstmal außen vor lassen, die sind nicht ganz so wichtig in dem Kontext. Und das Problem ist, dass wir in der Regel Information und Wissen austauschbar verwenden. Das passiert mir übrigens auch am laufenden Band. Und da haben wir einen ganz großen Unterschied. Bei Daten reden wir erstmal davon, das sind einfach nur Fakten, das sind erstmal nur Zeichen und die bedeuten erstmal noch gar nicht so wahnsinnig viel und mit denen kann ich auch noch nichts machen. Wenn ich das dann alles miteinander verknüpfe, dann bekomme ich eine Information, der habe ich dann Bedeutung zugeschrieben, mit der kann ich aber immer noch nichts machen. Eine einzelne Information ist vollkommen nutzlos. Und erst wenn ich ganz viele Informationen miteinander verbinde, dann habe ich Wissen und dieses Wissen kann ich anwenden, mit diesem Wissen kann ich arbeiten, das kann ich mit anderen Dingen verknüpfen, das kann ich bewerten, dann kann ich was damit tun, aber dadurch, dass das meine Verknüpfungen sind und meine Bewertung, ist das immer am Ende an mich gebunden. Damit kann also eventuell jemand anderes erstmal nichts anfangen. Und vor allen Dingen aus denselben Informationen macht eine andere Person nicht dasselbe Wissen wie ich. Und da wird es dann kompliziert, wenn wir das am Ende sichern wollen. Weil Wissen zu sichern wird dann auf einmal sehr schwierig und dann sichern wir ganz häufig Informationen, obwohl wir das gar nicht möchten.
Wenn wir jetzt wissen, was Wissen ist, wie wird denn Wissen zwischen Mitarbeitenden ausgetauscht oder auch nicht ausgetauscht?
Da wird es dann tatsächlich ganz spannend, weil intuitiv würden wir erstmal davon ausgehen, dass Mitarbeiter natürlich die ganze Zeit Wissen austauschen. Das tun sie normalerweise auch. Wir reden miteinander, wir legen Dinge füreinander ab, wir stellen uns Fragen, die wir beantworten. Das ist super. Das machen wir auch tatsächlich in der Regel sehr gerne. Das sollte man auch fördern als Vorgesetzter, weil alle mehr davon haben. Man wird kreativer, man wird produktiver. Das ist eigentlich total toll. Und dann haben wir aber ganz viele Situationen im Alltag, wo das auf einmal nicht passiert. Das nennt man dann Knowledge Hiding. Und das klingt im ersten Moment ganz schrecklich. Da geht es nämlich jetzt darum, dass ich meinem Kollegen vielleicht eine Frage stelle und der sagt, ich weiß das nicht, aber in Wirklichkeit weiß der das, was ich wissen möchte. Oder dass der mir sagt, oh, gerade geht nicht, komm doch mal später wieder, obwohl der gar nicht vorhat, meine Frage zu einem späteren Zeitpunkt zu beantworten. Wenn es ganz blöd läuft, kann es auch passieren, dass jemand das absichtlich macht, aber in den allermeisten Fällen ist das einfach nur ein Entlastungsverhalten. Das ist normal, das machen wir alle ständig.
Man kann sich ja denken, dass Wissen eigentlich kontinuierlich gesichert werden sollte, als Teil des Arbeitsalltags sozusagen. Aber das ist ja nicht immer so. Also hast du es jetzt gerade schon gesagt, man ist mitunter vielleicht unter Stress, man hat keine Zeit,
genau.
Welche Faktoren auch immer. Wann und wie beginnt man denn diesen Prozess der Wissenssicherung?
Also vielleicht erstmal zu dem Wann. Du hast es gesagt, idealerweise macht man das kontinuierlich. De facto passiert das aber so nicht im Alltag. Jetzt kann man davon ausgehen, spätestens wenn ich weiß, da geht jemand, sollte ich tatsächlich anfangen. Wann das ist, kommt dann darauf an, warum die entsprechende Person das Unternehmen verlässt. Und dann kann man daraus einen Plan machen. Das heißt, wir können sagen, dann setzen wir das Wissensmanagement und die Wissenssicherung am Ende in das Offboarding, also in diesen Prozess, in dem vorbereitet wird, dass die Person geht. Jetzt stellen sich aber die meisten Leute unter Offboarding was vor, das dauert so 6 Wochen oder 3 Monate und das ist zu kurz. Die Literatur sagt, och, vielleicht sollten wir uns fürs Offboarding eher so 3 bis 5 Jahre nehmen. Das ist natürlich eher mal sehr viel und wenn ich so viel Zeit aber gar nicht mehr habe, dann tatsächlich so schnell, wie es irgendwie geht, so intensiv, wie es irgendwie geht, wenn es nicht schon vorher kontinuierlich gelaufen ist. Und ein ganz wichtiger Punkt, das sollte nicht nur für Führungskräfte passieren, sondern das gilt tatsächlich für jeden. Jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin hat irgendwo Wissensbestände, die nur diese Person hat. Jetzt gibt es Personen, für die sollte man das aber dann ganz besonders machen. Das hat aber nichts mit Hierarchie zu tun, sondern das hat was damit zu tun, wie sich diese Person im Unternehmen verorten lässt. Es gibt etwas, das nennt sich Schlüsselpersonen. Und da geht es um Mitarbeitende, die ganz spezifische Kenntnisse haben, die in einem Unternehmen nicht mehr einfach so zu ersetzen sind. Die sind so unikal, wenn die Person wegbricht, können tatsächlich Arbeitsprozesse komplett zum Erliegen kommen. Das möchte man nicht. Solche Personen will ein Unternehmen eigentlich nicht haben, aber die entstehen irgendwann. Und diese Personen sollte man identifizieren. Es gibt Bewertungsmatrizen für sowas. Dann schaut man sich an, was kann eine Person und wie wichtig ist das? Ist dieser Prozess oder dieses Wissen, das die Person hat, besonders relevant, ja oder nein? Und ist das gut zu dokumentieren? Und je wichtiger das ist, aber je schwerer zu dokumentieren gleichzeitig, desto höher ist die Priorität dafür. Darum muss man sich zuerst kümmern. Die andere Sache, um die man sich ganz schnell kümmern sollte, sind die Sachen, die vielleicht nicht ganz so wichtig sind, aber ganz leicht zu dokumentieren. Die kann man quasi nebenbei mit wegarbeiten. Aber damit hat man dann schon mal einen ganz guten Ausgangspunkt, um zu gucken, worum kümmern wir uns eigentlich und um wen.
Versuchen wir es vielleicht mal ein bisschen konkreter zu machen. Du warst ja bei uns im Textarchiv tätig für deine Masterarbeit und dein Kollege an der Uni-Bibliothek in Trier. Wie seid ihr denn vorgegangen, um Wissen zu sichern?
Also zuerst haben wir uns überlegt, in welchem Zeitraum wir das machen. Wir hatten uns damals für 6 Wochen entschieden, einfach auch, weil natürlich so eine Masterarbeit keine 3 bis 5 Jahre dauern darf. Zum anderen aber auch, weil wir gesagt haben, wir möchten simulieren, dass wir tatsächlich nicht viel Zeit haben, sondern wir simulieren, Person X kommt zu uns und sagt, ich habe gerade meine Kündigung eingereicht oder ich muss in eine lange Reha, ich habe noch 6 Wochen, dann bin ich weg. Und auch um zu sagen, wir müssen hier zeitlich verdichten, weil im Alltag ist ja vielleicht gar keine Zeit übrig, um diesen Prozess durchzuführen. Mein Kommilitone Simon hat dann sich eine Kollegin gesucht, die in einem ganz anderen Arbeitsbereich arbeitet als er. Das heißt, er wusste gar nicht, was die eigentlich macht. Bei mir sah das ein bisschen anders aus. Ich kenne den Kollegen schon sehr lange, mit dem ich das durchgeführt habe. Der ist schon sehr lange im Haus. Ich bin dann hingegangen und habe gesagt, okay, wir unterhalten uns erstmal ganz grob darüber, wie das laufen könnte. Und danach protokollierst du mir doch bitte einfach mal für 2 Wochen, was du eigentlich den ganzen Tag machst. Sollte man meinen, weiß ich eigentlich. Aber vielleicht sind da ja Details drin, die ich nicht kenne. Und ausgehend von diesen Protokollen haben wir dann Mindmaps erarbeitet und haben gesagt, okay, wir gucken uns mal an, was das denn im Detail heißt und wo da dann Felder sind, bei denen klar ist, oh, da wird's spannend, da kommen jetzt Details, die im Alltag wichtig sind, die aber außer diesem Kollegen vielleicht gar keiner weiß. Das passiert im Alltag nämlich auch ganz häufig. Und dann haben wir uns die angeguckt, haben uns über die genauer unterhalten und haben versucht, da dann Ablaufpläne zu erstellen, wirklich Prozessbeschreibungen zu machen. Da, wo das vielleicht nicht ging, zu sagen, okay, dann machen wir jetzt wirklich lange Gesprächsprotokolle. An ein paar Stellen sah das eher aus wie Zeitzeugeninterviews am Ende. Wir haben Pläne erstellt bezüglich der Frage, wo haben wir beispielsweise Bestände, über die ich zwar Sachen weiß, der Kollege aber viel, viel mehr weiß als ich. Und haben da ganz, ganz viel protokolliert und haben versucht, das alles am Ende in eine gute schriftliche Form zu gießen. Haben aber auch festgestellt, dafür waren 6 Wochen überhaupt nicht genug.
Mhm. Was waren darüber hinaus Erkenntnisse, die du aus dem Prozess mitgenommen hast?
Also die größte Erkenntnis war tatsächlich, das dauert wahnsinnig lange. Ebenfalls eine große Erkenntnis war, wie wichtig es ist, Lebensleistung anzuerkennen. Anzuerkennen, da sitzt jemand, der unglaublich viel weiß, dem das gar nicht klar ist, was er eigentlich alles weiß. Das war ganz, ganz toll zu sehen, wie auf Fragen von mir tatsächlich manchmal die Antwort kam, das weiß ich nicht. Und 5 Minuten später bekomme ich die Antwort im Gespräch. Und zwar nicht, weil das zurückgehalten wurde, sondern weil einfach klar war, nein, das ist so tief drin, das war dem Kollegen gar nicht klar. Und dann zu merken, okay, das ist wichtig, wir wollen alle gesehen werden und da kommt ganz viel und das ist wahnsinnig, wahnsinnig relevant am Ende für unsere Arbeit, was da passiert. Und das ist einfach Tolles, wenn das am Ende weitergeht, aber eben diese Zeit muss man sich auch nehmen.
Ja, super, vielen Dank. Darf ich dir noch eine Abschlussfrage stellen?
Aber klar.
Ich wüsste jetzt natürlich gerne, was ihr aus der Arbeit jetzt mitgenommen habt. Also gibt es Abläufe, die ihr in den Arbeitsalltag integrieren konntet, also anknüpfend an deine Masterarbeit?
Was wir tatsächlich gut machen konnten, war uns anzuschauen, wir müssen uns häufiger zusammensetzen. Wir haben ein kontinuierliches Austauschformat geschaffen, wo wir tatsächlich teamintern regelmäßig zusammensitzen, Fragen austauschen und den Kollegen tatsächlich sehr, sehr viel weiter erklären lassen und versuchen, das möglichst gut weiterhin festzuhalten. Wenn wir können, so ein bisschen mit dem Versuchskaninchen von PraktikantInnen, denen wir sagen, okay, kannst du damit arbeiten, weil du kennst dich gar nicht aus, haben aber auch festgestellt, dafür muss man sich Zeit nehmen. Und es ist sehr einfach, das im Alltag untergehen zu lassen. Aber wir arbeiten daran.
Also es ist gut, sich regelmäßig daran zu erinnern, wie wichtig das ist.
Ganz genau. Und das muss man tatsächlich tun. Von alleine passiert das nicht.
Ja, super. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Das war unser Gespräch zu der Frage, wie sich Wissen sichern lässt, wenn jemand ein Unternehmen oder, wie in unserem konkreten Fall, ein Archiv verlässt. Deborah Klassen vom Textarchiv des DFF hat dazu einen Einblick in die Erkenntnisse ihrer Masterarbeit gegeben. Wenn ihr euch dafür interessiert, was in den Archiven und hinter den Kulissen des DFF so vor sich geht, dann abonniert gerne diesen Podcast oder unseren anderen Podcast Filmgeschichte in Objekten oder schaut mal in die bereits veröffentlichten Folgen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.